Hallo Olli.
Hallo Olli.
Hallo Laura und hallo Danny.
Hallo Georg.
Hallo.
Hallo.
Hallo ihr drei.
Der Georg ist da.
Der Juhu. Georg.
Ah. Ja, hurra.
Ja.
Und das zur Folge 56 und hier ist das Intro.
Was wollen Sie denn heute hier vormachen? Singen, tanzen, lustiges Kitsche, Käffchen?
Was denn Käffchen?
Weißt du, wem diese Correga-Tabs gehören?
Waltraud, probier doch mal die Leberwurstschnittchen. Halbfettwurst, mal ganz was anderes.
Wäscher mit Mama.
Ist ja der absolute Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, was wir hier machen. Es ist Wahnsinn. Doris!
Begrüßen Sie mit einem gigantischen Applaus die kleine Bettina.
Ach, endlich wieder ein Gast.
Ach, endlich. Wurde auch mal wieder Zeit.
Georg, man hat uns nämlich nachgesagt, wir hätten über 20 Folgen Gäste angekündigt.
Ja.
Und leider stimmte es auch, dann kamen. Und jetzt haben wir schon vier oder fünf Gäste und Gästinnen. Und jetzt geht's richtig los.
Ach nee, vier Gästinnen und fünfmal war jemand. Ja, egal.
Naja, egal. So ähnlich.
6 mal 3 durch 2, davon die Wurzel, ist die Anzahl unserer Gäste.
Läuft.
Machen wir es wie immer. Also eigentlich habe ich ja nicht den Eindruck, dass man Georg Uecker vorstellen müsste. Ich würde es aber trotzdem machen.
Ja.
Doch, wir haben ja auch Hörerinnen über 30 und deshalb musst du Georg kurz vorstellen.
An deiner Stelle würde ich jetzt gehen, Georg.
Ja, ich höre mir das mal an.
Es ist immer so ein bisschen wie bei der Sesamstraße. Das war ihr Leben.
Genau. Pass auf.
Georg Uecker ist 1962 in München tatsächlich geboren und zumindest steht das bei Wikipedia so, deutscher Schauspieler und Autor. Das kannst du gerne noch ergänzen, falls du dich da nicht repräsentiert fühlst. Und Georg hat Theater, Film und Fernsehwissenschaft, Romanistik und Skandinavistik an der Uni Köln studiert. Und also ich möchte alles andere nicht abwerten, aber man darf es schon auch sagen, weil es halt Kultfaktor ist. Der fleischgewordene erste schwulen Kuss der Lindenstraße sitzt hier mit uns am Tisch. Das ist schon auch ein Teil Fernsehgeschichte. Du hast aber auch, was war eigentlich die Entführung aus der Lindenstraße? War das ein Sonderfilm?
Ja, das war ein Special. Das will ich mal zu Weihnachten, glaube ich, dann in alles aus ihren Rollen ausgestiegen. Herbert Feuerstein hat mitgespielt und der... Irgendwie wurden Leute entführt und wir hatten, es war relativ schrill, also es war so ein Special.
So klingt es auch.
Ich habe mich noch vage daran erinnert.
Ja, dann hast du unter anderem mitgespielt, Kult Mutti, der Film, oder auch bei Familie Heinz Becker, Schillerstraße, sehr lange auch moderiert und mitgestaltet, in einer meiner Lieblingsfolgen bei Pastewka, ich sag nur die Umkleidekabine.
Das war ganz toll, weil der Bastian, den ich schon lange kenne, der hat mich gefragt, ob ich mal mitspielen würde, weil die haben die Folgen dann ja immer für den Gast extra geschrieben, also auf dem Kino geschrieben. Und ich, ja klar. Und dann habe ich das Buch bekommen. Ich werde es nie vergessen. Ich saß im Bordrestaurant der Deutschen Bahn und habe auf dieses Skript geguckt und dachte, bitte, lass es gut sein. Ja. Weil, wenn nicht, ich kann ja nicht jemand anders spielen. Ne? Ich habe ja eigentlich schon zugesagt. Und dann habe ich auf Seite 3 so gelacht und war so happy. Und hat richtig Spaß gemacht.
Ja, aber krass, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht vorher. Stimmt, das muss ja auf deine Person geschrieben sein.
Die schreiben das total dahin.
Ja, muss ja.
Und natürlich auch ziemlich hart. Ne? Also du bist ja eine Übertreibung von dir selbst, eine Satire. Ich dachte, aha, so wirklich also manchmal. Naja, gut, das ist auch okay.
Genau, und abschließend möchte ich mit deinem privaten Engagement, du engagierst dich seit ganz vielen Jahren auch in der Schwulenbewegung für AIDS-Hilfen, aber auch zum Thema Coming Out und gegen Rassismus und... Man sagt es langläufig und seit vielen Jahren, du bist der beste Joker, den man bei Wer wird Millionär haben kann. Und das konnte man ja schon auch sehr oft hören, weil es gibt irgendwie nichts, was du nicht weißt. Das ist schon so.
Naja, sagen wir mal so, wenn ich es nicht weiß, dann sage ich es auch. Also ich sag den Leuten vorher, ruf mich nicht zu dem Thema an, lieber nicht zu dem Thema, aber alles andere geht. Und wenn ich es nicht wusste, habe ich auch gesagt, ich weiß es nicht, bevor ich so, ja und vielleicht, dann wirst du ja nach 30 Sekunden abgeschnitten und du sitzt ja zu Hause, dann gibt es ja auch so Klugscheißer, die sagen, ja kannst du doch googeln, ich sage, nee, die Sendung ist nicht live, du hast es nur am Ohr und schreibst schnell was auf und dann läuft die Uhr. Und ich habe nie was Falsches gesagt. Öfter mal was Richtiges.
Sehr gut. Und heute sitzt du bei uns im Podcast.
Ja!
Herzlich willkommen.
Das ist der helle Wahnsinn.
Ich freue mich.
Weil wir haben dich ja eingeladen, weil du erstens ja, du hast mit Thema Fernsehen, weißt du alles. Und du steckst überall ganz tief drin in diesem Metier. Du warst selber Schauspieler. Das heißt, du wirst ja auch dich wiederfinden irgendwie in diesem Film, in dieser Medienlandschaft. Das wollen wir wissen. Und hast ja viel auch mit dem Musical. Du hast das Musical gesehen. Du bist der erste Gast, den wir haben, der in dem Musical war, zu keinem Pardon. Deshalb wollen wir dafür auch ganz viel wissen.
Genau. Ja.
Es wird spektakulär.
Ich habe es sogar zweimal gesehen. In Düsseldorf bei der Uraufführung und dann bei der Neuinszenierung an der musikalischen Komödie in Leipzig.
Ja, ja. Aber toll. Die erste, allererste Frage, bevor wir zur Musik kommen. Wann hast du Kein Pardon das letzte Mal gesehen, den Film?
Den Film? Ist ein paar Jahre her, würde ich sagen. 4-5 Jahre wahrscheinlich. Ich glaube, im Zusammenhang nochmal mit dem Musical.
Ja. Und wann und wo hast du ihn das erste Mal gesehen? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, das ist schon sehr besonders, weil der Film kam raus am Tag nach Aschermittwoch 1993. Und ich bin Karneval 1993, hatte einen kompletten Zusammenbruch. Das war so mein Annus Horribilis. Mein Freund war gestorben. Ich war zurückgekommen von London nach Köln. Mhm. Mir ging es nicht gut. Ich kam ins Krankenhaus. Und ich war eigentlich eingeladen zur Premiere. Konnte ich natürlich nicht. Dann war es sehr weit weg. Und dann hat aber Dirk, mein Freund Dirk Bach, hat mir dann später, also nach so 2-3 Wochen, eine VHS-Kassette mit dem Film gebracht.
Nein.
Was, so eine illegale Kopie?
Ja, nee, die hatten, glaube ich, alle so eine. Es war, glaube ich, nicht so ganz offiziell, aber er sagte, hier, vielleicht heitert dich das auf. Oh. Das war, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Und das hat mich auch aufgeheitert. Und dann habe ich ihn, also im Kino habe ich ihn nicht gesehen damals, aus den beschriebenen Gründen. Mhm. Aber dann eben auf Kassette, später auch mal im Fernsehen. Also ich habe den so, ja, 4-5 Mal gesehen, würde ich sagen.
Und was waren so deine, also du hast schon gesagt, hat dich aufgeheitert, aber was waren so deine ersten Gedanken? Es ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen ganz anders, weil du ja Leute kennst, die da mitgespielt haben und gleichzeitig auch vom Fach kommst, so. Was macht das dann mit allen?
Ich war neugierig, weil die haben mir immer von den Dreharbeiten erzählt, also die Leute, die ich da kannte, und war total neugierig darauf. Und ich mag ja Harpe, ich mag seinen Humor und war sehr gespannt, wie er damit so umgeht.
Was haben denn die Leute über die Dreharbeiten erzählt?
Unterschiedlich, also nichts Besonderes eigentlich. Ich weiß, dass Dirk, der nur eine kleine Rolle spielt, Dirk Bach spielt ja Hardy Loppmann, das ist ja eine sehr kleine Rolle.
Und er spielt einen verheirateten Mann und keine Fummeltriebe.
Ja, das ist richtig. Und der pendelte dann nach Adlershof, weil die haben das ja gedreht in den alten Studios des DFF, des DDR-Fernsehens, was gerade abgewickelt worden war. Und musste, glaube ich, 2 oder 3 Mal hin, fuhr mit Zug und hat ein bisschen erzählt, aber Dirk war immer dezent, also war jetzt nichts Sensationelles, was ich gehört habe. Eher Vorfreude.
Okay. Sehr gut. Weißt du, war das ein Casting? Weißt du, wie Dirk da rangekommen ist? Du hat ja Habe den gefragt, machst du mit?
Ja. Also die kannten sich ja schon eine ganze Weile. Und Habe arbeitet ja gerne auch mit Leuten zusammen, die er gut findet, aber die er auch kennt. Also wie Maren Kreumann, wie Elisabeth Volkmann, wie Dirk. So ist es dann entstanden. Aber nicht jetzt nur aus Freundschaft, er muss die schon auch dann gut finden.
Ja, genau, wir haben schon ein paar Mal gehört jetzt auch, und wird hier im Audiokommentar auch gesagt, dass eben das ein Freundschaftsprojekt irgendwie auch war von Habe, dass er Leute um sich genommen hat, wo er wusste, die können was, die kenne ich, und dass auch die einzige Chance war, dass der Film so wird, wie er wird und nicht totgeschrieben wird als Gags. Ne? Weil da sind ja viele Gags drin, wo man eigentlich denken würde, wie hat der das denn in den Film geschafft? Jeder normale Redakteur hat doch gesagt, seid ihr bekloppt.
Das, wenn man es jetzt auch mit zeitlichem Abstand sieht, sind ein paar Sachen auch, sagen wir mal, dated, würde man sagen. So ein bisschen, ja, unterschiedlich gut. Aber die Leute servieren es eben gut. Und Habe ist jemand, der schon so ein Teammensch ist, also der dann gerne mit Leuten arbeitet, wo er sagt, da ist eine gute Atmosphäre am Set, die mag ich, da können wir kreativ arbeiten. So eine Familie auf Zeit. Das ist ihm, glaube ich, wichtig.
Was ist dein Lieblingsgag im Film, wo man gesagt hat, manche sind halb gar? Was ist der Beste?
Na, ich teile Film ja nie so ein in einzelne Gags, das ist ja schon der Flow als Ganzes. Ich mag das sehr, wenn Heinz Wäscher einfach ausrastet, wenn er sagt, ich kann nicht so arbeiten, wenn der Glückshase mich so anguckt. Das ist natürlich eine Maske, die man gleich guckt. Und der denkt, das ist ja schon so Shining, ne? Der ist ja schon völlig irrsinnig geworden, der guckt auf eine Maske und sagt, der guckt mich so an. Denkst du, jetzt ist er bekloppt geworden. Also es ist so eine Mischung aus Shining, Rinderwahn, LSD, Senilität. Und das ist schon sehr lustig. Also das gefällt mir.
Ich kann nicht, ja, der steht ja immer gleich aus. Habe ich mir noch nie darüber nachgedacht.
Ich kann nicht arbeiten, wenn er mich anguckt. Das,
wenn der Hase mich so anstieg.
Also, da kann ich nicht arbeiten.
Ja. Das mag ich schon gern.
Ja, weil es ist ja schon ein paar, wir haben ja immer schon wieder festgestellt, es sind sehr viele Redewendungen wie Käffchen, so kann ich nicht arbeiten. Wenn in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist.
Hast du auch einen?
Aus dem Film?
Ja.
Nee, nicht wirklich.
Man weiß es ja manchmal auch gar nicht. Das ist ja das Ding. Ich hätte ja, wenn ich sage, so kann ich nicht arbeiten, hätte ich ja nie, bevor ich dich so...
Ja, wobei, da muss man sagen, die ist wahrscheinlich nicht für den Film erfunden worden, sondern durch den Film populär geworden. Ja, also diese ganzen Sprüche am Set, ne? Wir hängen, woran liegt's denn? Ich kann so nicht arbeiten. Da gibt es ja so ganz viele so doofe Sprüche. Ich mag ja auch sehr, das ist jetzt nicht im Film, aber eine Kollegin, mit der ich gedreht habe, da haben wir so lange gestanden, und das ist ja ewig eingeleuchtet, und das dauerte und dauerte. Und dann sagte die, macht voran, sonst bin ich zu alt für die Rolle. So. Und da sind so Sachen eben auch durch den Film populär geworden. Ja, klar.
Olli, was hast du vorbereitet?
Du musst die Minute danach zu.
Du musst die Minute. Nee, ich bin dran. Pass auf, Georg, wir steigen jetzt mal in den Film ein.
Ich habe schon wieder völlig entgeistert geguckt, kriege Achselnässe innerhalb von 2 Sekunden. Es ist nicht meine Folge.
Olli ist nämlich gar nicht dran. Wir gucken jetzt mal die Szene im Hintergrund mit. Brauchen wir aber gar nicht, denn ich werde sagen, um was es geht. Also, wir sehen Heinz Wäscher, den Beginn der Show. Der Glückshase ist die Treppe runtergekommen und die Fernsehshow beginnt. Und Heinz Wäscher beginnt direkt mit dem Highlight, denn Sie erinnern sich bestimmt, meine Damen und Herren, an das Talent des Jahres. Und unser lustiger Glückshase, der hat in einem Körbchen und da ist ein Brief hier drinne. Ja, und das Publikum begeistert und freut sich. Aber Peter sagt, der Brief! Olli, wie sagst du das?
Der Brief!
Ja, Olli kann das nämlich am besten. Und man sieht in den Kopf von Peter und der sagt, scheiße, ich hab den Brief vergessen. Er ist einfach nicht da. Heinz Wäscher sagt, wo hat denn unser dummes, lustiges Glück hier wieder das Briefchen gelassen? So kann ich nicht arbeiten. Und dann passiert es, der Höhepunkt, die Explosion, das Drama beginnt, in die Katastrophe zu gleiten, denn Peter nimmt den Kopf ab und weist Heinz Wäscher zurecht und sagt, du singst falsch, du stehst wieder falsch, du musst hier stehen, siehst du das, und das ist der erste Fehler, den ich hier mache.
Ich hab ihn vergessen.
Das ist der erste Fehler.
Das ist Minute 56.
Du machst nur Fehler.
Ja, das kommt auch.
Du singst falsch.
Aber das ist nicht deine Lieblingsminute, Georg. Ne? Als wir telefoniert haben, sagtest du hättest gerne eine frühere gehabt. Kannst du dich erinnern?
Ja, wie gesagt, da bin ich so ein bisschen überfordert, wenn man das in Minuten aufteilt. Das ist ja ein bisschen Hackbraten.
Dann, ja, weil du sagst, du hättest im Musical so gelacht an einer Stelle, oder?
Ne, das ist die Stelle, die ich gerade beschrieben habe. Ne? Also wenn der Glückshase mich so anguckt, kann ich nicht arbeiten. Das ist einfach, da habe ich am lautesten gelacht von allen, weil ich finde das so bekloppt. Weil ich kenne natürlich auch so Kollegen, die immer die Schuld woanders suchen.
Oh,
Der Klassiker ist ja, du hast einen Hänger. Beim Drehen ja nicht schlimm, dann machst du es halt nochmal. Aber die sagen dann zum Beispiel, du hast da woanders gestanden zum Gegenüber.
Ja, genau. Sagst,
nein, aber selbst wenn. Also es ist so offensichtlich, dass sie einfach einen Hänger haben.
Ja.
Und dann immer so erklären, das sind so Schutzmechanismen.
Ja.
Und bei dem, wie gesagt, ist es ja wunderbar, ne, mit der Maske von dem Glückshasen.
Ja.
Anders guckt als sonst.
Ich meine, wir haben ja auch schon im Podcast darüber gesprochen. Ich ahne ja fast schon die Antwort, aber würdest du sagen, der Film war relativ wenig Übertreibung, wenn man es mit der wahren TV-Landschaft vergleicht, oder?
Nein, der ist schon übertrieben. Also, sagen wir mal, es gibt ja die Möglichkeit zu übertreiben, etwas deutlich zu machen. Ja, also das ist ja das Prinzip der Satire. Er ist übertrieben, aber man erkennt darin Muster und Wahrheiten, sagen wir mal so.
Okay. Wie findest du die Szene, wo der sich den Kopf abreißt?
Die ist lustig, aber da sprengt es natürlich auch den Rahmen des Realismus. Also, dass jemand den Showmaster, den abgehalft hat und beschimpft und dafür selber die Stelle bekommt.
Aber er hat schon viel leiden müssen, der Peter, vorher. Ne? Also man kann verstehen, dass er jetzt vollkommen ausfällt.
Aber ich habe das Gleiche, habe ich auch schon gehabt. Würdest du das, also ich als Schauspielerin würde, glaube ich, nicht an einem, also ich hatte schon die Möglichkeit, bei einer Regisseurin zu sagen, wie scheiße ich sie finde, weil sie sich wirklich benommen hat wie die letzte
Axt.
Wie du es gesagt hast.
Olle Zippe. Und das, man merkt auch, das ganze Team mag die nicht. Aber das würde ich, also da muss schon viel passieren, bis man so ausrastet, oder?
Na, vor allen Dingen, es ist natürlich geskriptet, dass das live ist, ne? Dass
er
live ausrastet.
Ja, ja.
Stimmt. Du hast ja heute kaum noch Live-Sendungen.
Stimmt,
es gibt ja sehr wenige und dann wird es eben zusammengeschnitten. Da sprengt es natürlich den Rahmen des Realistischen, das ist ja klar. Ist euch übrigens aufgefallen, Hapes Liebe zu Nachnamen mit Umlaut. Heinz Wäscher, Peter Schlönske, Horst Schlemmer.
Oh.
Da sind ja immer Äs und Ös.
Hm? Stimmt.
Ist das was Ruhrpott-typisches, überlege ich gerade? Nee, ne? Ja, Schlönske, Schlemmer.
Na, ich finde es einfach ein schönes, kleines Muster.
Ja.
Ich habe ja mit Margot Schlönske telefoniert.
Ja, aus Berlin.
Ja, Margot Schlönske kennt er ja.
Ja.
Weil ich wollte von ihr wissen, du heißt ja Schlönske. Und den Namen gibt es sonst einfach nicht. Im Telefonbuch, es ist kein existierender Nachname. Ich wollte wissen, ob er was mit dem Film zu tun hat, der Nachname von Margot Schlönske. Und jetzt kommt's, Margot Schlönske sagt nein und sie hat ihn vor dem Film gehabt. Ach. Ich schließe nicht aus, dass es da einen Rückgriff gibt. Aber jetzt wisst ihr, wo der Name Schlönske für Margot Schlönske entstanden ist? Weißt du das?
Nee.
Sie hat damals, als sie Kunst überentwickelt hat, überlegt, was habe ich für einen Nachnamen? Und wollte einen typisch spießigen deutschen Nachnamen. Und es ist die Mischung aus Schulze, Meier, Müller.
Aber darf ich nochmal fragen, wie alt die ist, wenn das vor dem Film war? Also das ist ja wie Berliner Margot Schlönske.
Margot Schlönske,
das ist 31 Jahre her.
89, meint ihr. Also Wikipedia sagt, 89 oder 90 hätte Margot Schlönske das erste Mal die Bühne betreten.
Ja, kann ja sein.
Also sie ist unter 50. Zumindest ihre Haare.
Teile von ihr.
Zumindest. Fand ich aber interessant. Also ist sie eine Mischung aus Schulze. Ja, ich irgendwie so, ja.
Aber krass, dass es den Namen wirklich auch nicht gibt im Telefonmodus.
Nee, ich habe geguckt, es gibt keine Schlönskes, keine gebürtigen.
Nee, es kann ja sein, dass es die vorher gab und sie nach dem Film natürlich sofort den Eintrag gelöscht haben.
Das genau. Ist
ja
klar. Das ist wie Hitler in den 40er Jahren, hat einfach beschlossen, nach dem Film.
Nee, dass er einfach gesagt hat, ne, da rufen doch immer irgendwelche Scherzkekse an. Es gab mal einen Heinz Wäscher im Telefonbuch. Das wusste aber nicht, das habe ich ihm gesagt. Der wohnte auch noch in der Nähe von Düsseldorf, wo das Musical lief. Da habe ich gesagt, ladet doch den mal ein. Dann war der aber relativ schnell auch aus dem Telefonbuch, aus dem Verzeichnis.
Ja, und vor allem stell dir mal vor, du gehst ins Musical The Art in Savoy oder wo ist in Düsseldorf. So, und ich stehe auf der Gästeliste, mein Name ist Heinz Wäscher. Ja, dann denken die doch, ja, gehen Sie bitte nach Hause. Gehen Sie bitte wieder nach Hause. Aber gucken Sie, nein, ich brauche, ja, komm, nächster bitte.
Was hat dir mehr gefallen, das Musical oder der Film?
Das kann man, glaube ich, nicht so trennen. Weil das eine baut auf dem anderen auf. Okay. Also da würde ich keine Hitparade, keinen Charts machen, okay, sondern die gehören zusammen, wenn okay, du so willst.
Okay. Hast du ein Musical, du hast doch mitgekriegt, ich weiß doch, du steckst da doch in der Sippe drin, die Musical, als das geschrieben, die Idee war, hast du das begleitet? Also
nee, ich habe immer nur zugehört, wenn Leute mir davon erzählt haben.
Ja, aber das meine ich ja, was haben die Leute erzählt? Also gab es auch mal eine Idee und die sagt, wir machen das jetzt?
Oder? Ja, also Thomas Hermanns hatte die Idee, ist dann an Harpe rangetreten, dann musste er die Rechte haben. Harpe hat es ja dann mitentwickelt oder produziert und Achim Hagemann und dann noch ein anderer Komponist, Thomas Zaufke. Und dann wurde das in verschiedenen Stufen entwickelt. Ich hatte nichts damit zu tun, aber ich habe es mir gerne angehört. War mal in Düsseldorf bei einem sogenannten Workshop, also wo das präsentiert wird, Work in Progress. Ja, aber nicht aktiv, also nur als Fan eigentlich.
Wie schön. Ich war ja wirklich angenehm überrascht, weil, also Musical, als schwer homosexueller Mann kann man sich Musicals nicht so ganz entziehen, aber es ist jetzt nicht so meine... Also so meine absolute Landschaft und dachte damals so, was, kein Pardon als Musical? Dann bin ich da auch nach Düsseldorf gefahren und war wirklich, wirklich, wirklich angenehm überrascht, weil es so viele Szenen gab, wo ich dachte, wie toll das gelöst ist, wie der kleine Peter Schlönske erwachsen wird mit diesem Bett, was sich auf der Bühne dreht, genau, und dann als Erwachsener aussteigt und so. Es wirklich einfach ganz viele Elemente gab, wo ich dachte, oh, Gott sei Dank hat man irgendwie diesen Film nicht zerstört und man hat wirklich einen heiteren Abend gehabt.
Nee, weil da hat der Harpe ja auch eine Hand drauf natürlich. Der hat ja darauf geachtet, dass es eben nicht zerstört wird. Wobei, ich muss mal beim Musical sagen, es ist nur ein Adjektiv. Es steht auch für Musical Theater. Also es könnte auch Kurt Weill sein. Es ist nicht immer nur eine Lokomotive oder eine Katze. Es gibt Stephen Sondheim, es gibt Kurt Weill, es gibt durchkomponierte Stücke, es gibt Stücke mit Musik. Ja. Es hat auch ein sehr weites Feld. Und das ist ja Musical Comedy, würde man sagen. Und nah am Film, klar.
Was würdest du sagen, wann, also falls du das so aus dem Stegreif kannst, aber wann wird ein Film zum Kult? Weil, ne, das ist ja so, mega erfolgreich war er nicht, aber...
Doch, der hatte doch über 500.000 Zuschauer im Kino.
Ja, genau, also wer bin ich, der das bewertet, wie viele Zuschauer Erfolg sind, aber im Vergleich zu anderen deutschen Komödien...
Also die Geschichte sagt, man wäre enttäuscht gewesen, weil Horst Wendland ja vorher mal mit Otto 10 Millionen Zuschauer, 6 Millionen hier, und dann irgendwie dachte, er kriegt mehr, das ist so. Und irgendwann... mit der Erscheinung der DVD, also ein paar Jahre später ist der dann irgendwie so doch wieder hochgekommen. Ich kenne ja mehr als 500.000 Leute heute.
Und ja, klar. Nee, das ist so ein Slowburner, wenn man so will, der sich länger hält. Ja, Kult, das ist ja wirklich auch schwer zu definieren. Was soll das sein? Also ein Kultus im germanischen Sinne? Nein. Kult ist oft so ein Label, was sehr schnell und ich finde auch manchmal falsch vergeben wird. Mhm. Aber wenn so Filme, sagen wir mal, immer wieder so auftauchen, auch Jahre oder Jahrzehnte, nachdem sie im Kino waren und Leute sich noch daran erinnern und immer wieder mal wiederholt werden, Man kann das nicht planen. Also, sonst wäre es ja einfach, sonst gäbe es davon sehr viel mehr. Es ist schwer zu definieren. Aber Zeit ist, glaube ich, wichtig. Also zeitlicher Abstand.
Mhm. Meinst du auch, weil die vielleicht ein bisschen Narrenfreiheit hatten mit dem Film? Also dass Harper einfach machen konnte, ein bisschen, worauf er Bock hatte?
Ja, also die genauen Zusammenhänge kenne ich natürlich nicht, weil Horst Wendland hat schon auch mal darauf geguckt, der Produzent. Und er hatte natürlich ziemlich viel Freiheit, weil es war ja ein Star-Vehikel. Das war ja für ihn, das war sein Debütfilm. Der war halt ja ein Buch mitgeschrieben. Also er war ja sehr stark involviert. Ich glaube schon, dass er viele Freiheiten hatte. Aber ist auch ein sehr präziser Arbeiter. Also Freiheiten bei der Entwicklung des Buches, also mit seinem damaligen Mann, Angelo Colagrossi und seinem Schulfreund Arne Hagemann, die haben das ja zusammen entwickelt. Dann wurde es abgenommen und da ist er, glaube ich, nicht derjenige, der dann am Set noch viel ändert. Also insofern ist es vorher schon klar, das mache ich, so will ich das haben. Man darf nicht vergessen, der war damals natürlich schon sehr bekannt fürs Fernsehen. Aber man wusste noch nicht eben, wie läuft das dann im Kino. Also ich weiß nicht, wie viel Freiheiten er dann wirklich hatte, aber vor Drehbeginn war eigentlich ja alles klar, wie es laufen soll.
Mhm. Okay. Hast du auch schon mal so Situationen erlebt, wie so ein Heinz Wäscher ausrastet, wo du am Set dachtest, oh mein Gott.
Nee. Nee, das kann man so nicht sagen. Wobei, mir fällt gerade ein, bei der Verleihung der Goldenen Europa, das war mal so ein riesen Medienpreis von der Europawelle Saar.
Ich kenne das noch, aber ich bin ja auch schon 28.
Ja, Manfred Sechsauer.
Euch sagt das nichts.
Moderierte. Das war live in der Saarlandhalle um 20.15 Uhr in der ARD. Und ich war Laudator für Gianna Nannini. Und habe mir vorher die Laudatio angeguckt. Die schicken sie einem ja zu. Ich habe erstmal alles geändert. Ja, nee, ich mache das ja in meiner Sprache. Ach, okay. Ich schmeiße dann diesen Teleprompter an. Ich gucke erstmal drauf, das machen wir mal alles anders.
Super.
So, und dadurch hatte ich es auch im Kopf, so meine Worte waren. Mhm. Dann stehst du da live, da sind 3.000, 4.000 Leute, 20, 15 ARD. So, und fängst an und dann sehe ich den Teleprompter, der läuft spiegelverkehrt, die Schrift läuft spiegelverkehrt unter der Kamera durch, also dass du es gar nicht lesen kannst. Der hat einfach Fehler gemacht.
Was?
Der Brief.
Und Gott sei Dank war es aber so, dass ich, dadurch, dass ich es umgeschrieben hatte, fiel es nicht weiter auf. Aber ich hatte kurz einen Moment, wo ich dachte, und dann, es hat keine Sau gemerkt, ich hatte kurz so einen Adrenalinschock.
Ja.
Aber da war kein Glückshäschen, da konnte ja niemand beschimpfen, da musste ich so durch. Gianna Nannini umarmte mich, war alles herrlich. Also das ist nur weitestens so was Ähnliches. Weil wie gesagt, das ist ja dann in dem Film, es ist ja live alles, die Show ist live.
Ja.
Ich weiß gar nicht. Also,
aber auch hinter den Kulissen.
Ja, also. Frag doch mal genauer.
Was willst du wissen?
Naja, ob hinter den Kulissen ist auch in so einem raueren Ton, wie jetzt mit ich kann so nicht arbeiten.
Nee, also so bin ich nicht. Also ich bin ja nicht wer.
Nee, ich sag nicht, dass du das so bist, aber dass irgendjemand
anders... Dass ich das bei jemand anders erlebt habe.
Ja,
also Busengrabscher oder ja, so Choleriker.
Nee, geht eigentlich. Nee, wirklich nicht. Also ich bin nicht cholerisch und ich überlege gerade, Nee, vielleicht. Nee, sag ich nicht. Nee, aber nicht wirklich.
Okay. Ja, aber ich glaube, also wenn ich das richtig verfolgt habe, war ja deine längste schauspielerisches Engagement ja tatsächlich auch in der Lindenstraße.
Ja,
und da hat man schon auch immer nachgesagt, dass es da durchaus auch, ja, wie soll ich sagen, also zugewandt und aktuell und miteinander irgendwie zuging am Set.
Ja.
Ne? Das war ja schon was Familiäres, also was nicht nur
viel. Es war wirklich so, dass wir viel zusammengearbeitet haben. Man sich auch den Produzenten, Autoren getroffen hat, wie könnte die Geschichte weitergehen.
Also, hier als Schauspieler?
Ja, also nicht alle, es war kein verbrieftes Recht.
Ah, okay.
Aber bei mir war es lustig, weil die Autoren sagten, wir sind ja nicht schwul, kannst du uns noch mal ein bisschen was erzählen? Da ist ja klar.
Alles, was wollt ihr wissen?
Nein, ich habe natürlich immer darauf geachtet, dass es nicht zu nah an meinem Leben ist. Also ich wollte die Distanz mitspielen. Aber ich hatte mal so ein paar Ideen, die habe ich mal eingebracht. Die wurden dann mal eingebaut, mal nicht. Aber es gab so einen regen Austausch. Es gab eine Ensembleversammlung zweimal im Jahr. Es gab, also es war schon recht familiär.
Und wenn, also vielleicht hat man dich das ja auch schon 2000 Mal gefragt, dann würde ich es noch 2000 einmal fragen und dann kannst du dich entscheiden, ob du es beantworten willst oder nicht. War dir oder euch bewusst, weil du gerade gesagt hast, dir war auch wichtig, privat Georg zu trennen von Rolle, war euch bewusst, was durch den Kuss passieren würde oder was danach an Echo und in den Medien abgeht oder war das so, ach, wir machen das
überhaupt einfach? Überhaupt nicht, weil das war so merkwürdig. Carsten hatte ja ein Coming-out, dann hatte er erstmal einen anderen Freund. Das war dann irgendwie so ein bisschen Hintergrundrauschen. Ein paar Proteste so, aber ziemlich still und leise. Und dann kam diese Szene.
Und es war ja nicht mit, war es mit Zunge? Ich weiß es gar nicht mehr.
Bitte?
Es war ja nicht mit Zunge, oder?
Nein, das machst du ja nie vor der Kamera.
Ach so. Nein. Aber man kann ja einen Zungenkuss spielen.
Ja, klar.
Aber es war ja kein gespielter Zungenkuss.
Das ist überhaupt nicht schwer.
Nö. Ich habe einfach gar keine Ahnung.
Ja. Nee, okay. Aber, also, wir üben das gleich mit der Laura. Ja.
Genau, wir üben das mal. Nee, und überhaupt nicht damit gerechnet, weil wir haben das gedreht Oktober oder November 1989. Mhm. Und wer weiß, was da in Europa passiert ist. Da gab es echt andere Geschichten. Also eiserne Vorhang, Wiedervereinigung. Also es passierten so viele irre Sachen in Europa, dass ich dachte, naja, nur Gott, diese Szene gedreht, schön und gut. Und dann lief die absurderweise, wurde die ausgestrahlt, am 18. März 1990. Und da war ich in der noch existierenden DDR. Weil es war der Tag der ersten und einzigen freien Volkskammerwahl in der DDR.
Ach.
Und ich habe es gar nicht mitbekommen. Und am nächsten Tag bin ich dann zurück. Dachte, die Folge lief. Und da war die Hölle los. Und Anrufbeantworter voll. Und ich sage, was ist denn jetzt los? Und ich glaube, der Unterschied ist der, dass es da so eine bigotte Haltung gibt. Wenn jemand sagt, ich bin schwul, sage ich, ja, Gott, ja. Aber man will es nicht unbedingt sehen, in Anführungsstrichen. Ja. Also, dass es da auch eine Körperlichkeit gibt. Und dann habe ich gedacht, wie absurd. Also, Europa verändert sich. Da wird gewählt. Also, es war alles so eine bewegende Zeit. Und das machte dann plötzlich Schlagzeilen. Also, ich sag mal, Lothar de Maizière und ich haben uns die Schlagzeilen geteilt im März 1990.
Ja, erzähl mal, Oliver, du nickst die ganze Zeit. Hast du das aktiv damals schon miterlebt? Also was ist denn passiert? Wie war denn die Rezeption?
Ja, warst du wie alt? Ich war 4.
Also ich will jetzt nicht die Kackzeitschrift mit den 4 Buchstaben irgendwie aussprechen, aber natürlich Headline und nicht nur die. Also überall. Also damals gab es jetzt auch irgendwie noch kein Internet.
Aber skandalisiert. Also nicht, wie man heute sagen würde, oh, guck mal, da ist das passiert, sondern schon mit einer negativen Konnotation.
Ja. Also während der Sendung ist wohl auch die Hotline da bei der ARD zusammengebrochen. Ja. Dann hat der Aufsichtsrat und die ganzen Medienräte, die Kirche, alle mitdiskutiert. Dann hatte ich Personenschutz, dann wurde die Folge beschnitten. Ja. Im Bayerischen Rundfunk wurde sie gar nicht wiederholt, bei den anderen mit so kleinen Schnitten wiederholt.
Ich sag nur Cancel Culture.
Und dann gab es dann richtig, also ziemlich viele Drohungen, also die man auch ernst nahm. Deswegen hatte ich ja Personenschutz. Mhm. Ich dachte, was soll ich denn jetzt mit Personenschutz? Gut, jetzt kann ich gut Skat spielen, was willst du sonst mit dem machen? Aber es gab schon dann auch viele konkrete Drohungen gegen die Produktion, gegen mich und so.
Aber gab es denn auch Solidarität?
Ja, gab es auch. Es gab eine schwule Demo vor dem WDR, weil die gesagt haben, wieso habt ihr das nochmal umgeschnitten? Also die Bücher werden geschrieben, es wird gespielt, inszeniert, es wird geschnitten und redaktionell abgenommen. Mhm. Wieso beugt ihr euch nach in diesem Druck? Weil es sind natürlich immer die Krakeelen sind am lautesten. Die Leute, die es gut fanden oder einfach normal fanden, die haben es ja nicht gemeldet. Das heißt, du hast ja keinen Überblick, wie repräsentativ das wohl sein soll. Und da gab es eben auch ein Kiss-In vor dem WDR. Da war ich aber schon auf Tauchstation.
Okay.
Wie lange hast du denn den Personenschutz?
3 Monate.
Boah.
Also bis zur Sommerpause und dann war ich in Kanada und im Herbst hatte sich das ein bisschen beruhigt. Was aber sehr lustig war, weil im Juni 1990 war die Fußball-Weltmeisterschaft in Italien und da waren die von der Sportschau sehr weit vorne, habe ich bei der Auslosung des Tor des Monats, die ganzen Einsendungen, die Postkarten, war ich Studiogast in der Sportschau.
Ach, tatsächlich?
Jetzt freut sich Stefanie jetzt da.
Ja, ja.
Also normalerweise stehen die Spieler, die das Tor des Monats geschossen haben, da. Ah. Aber wir waren alle in Italien bei der WM. Und die brauchten niemanden anders. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich. Dann stand ich da. Legendär.
Musstest du auch auf die Torwand?
Gott, das steht ja schon in der Sportschau. Das ist also,
Musstest du auch auf die Torwand schießen?
Nee, das ist ZDF.
Ach ja, stimmt, ich weiß das alles nicht. Nee, ich krieg zu Hause richtig Ärger, wenn mein Freund, das hört sich die Sendung verwechselt.
Ich glaube auch.
Nee, wir haben ein bisschen über Fußball gesprochen und dann habe ich die Gewinner gezogen. Und das war live. Aber,
und ohne Internet damals, ohne Instagram und trotzdem so, boah, krass.
Ja, ja. Ja. Nee, die musste damals schon, heute hast du ja schnell so eine Drohung, Shitstorm. Also ich werde es nicht verharmlosen, das ist für Leute schlimm. Aber er schreibt sich ja schnell weg. Damals muss es dort schreiben, zur Post bringen.
Ein Aufwand, ne? So einen Aufwand machen.
Schön aufpassen, dass der Absender nicht drauf ist, ne? Falls du eine Drohung schickst, zur Post bringen.
Ja, ja, und heute kann es jeder ins Internet packen, ne?
Ja, genau.
Geht ganz schnell.
Ja. Krass. Ja, das ging dann praktisch bis zum, Spätsommer, Frühherbst 1990. Da hat sich das so einigermaßen beruhigt.
Boah. Das ist aber auch harte Belastung, oder? Also da wirst du
ja, also
auch
das gucken, hat schon,
dass du nicht irre wirst.
Also ich bin ja so ein Kämpfer. Ich habe gedacht, ja, nehme ich an.
Ja.
Aber war nicht einfach.
Ja, das glaube ich. Boah, krass.
Hättest du also, es ist ein sehr, ne, in allen Sendungen, 50 Jahre Gay-Bewegung in Deutschland, kommst du ja immer vor, Kuss. Das ist ja quasi, ne, in jeder Fernsehsendung, die zum Thema. Hattet ihr vorher den Eindruck, jetzt beim Drehen oder bei der Produktion, dass könnte so ein Statement, also wirklich so in dieser Stärke sein, oder war ich das gar nicht bewusst?
Ich nicht, überhaupt nicht. Ich war, wenn man so will, sehr naiv. Ich habe Theater gespielt, dann gingen mehrere Runden Casting für die Rolle, es ging mehrere Wochen. Dann hatte ich die Rolle, ach toll, die war noch sehr klein am Anfang. Und nach einem Jahr hat Carsten, die Figur, die ich spiele, coming out. Ja, schön, dachte ich, prima. Jetzt geht's mal los, die Rolle wurde auch mal größer. Wie gesagt, man hatte kein Internet, man hatte ja nicht so viel Reaktionen, außer wenn Leute einen auf der Straße ansprachen oder in einer Fernpost. Und ich dachte, ja, ist doch schön. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, man darf nicht vergessen, am Anfang hatte die Serie pro Woche etwa 14 bis 15 Millionen Zuschauer. Die meisten hatten ja nur drei Sender. 14 Millionen Zuschauer, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ja, und die ganzen DDR-Bürger, die das mitgeguckt haben, haben da ja gar nicht mitgezählt. Ja, haben ja auch die Hälfte der DDR-Sendung ja auch gesehen.
Das stimmt. Naja, und dann, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich war da wirklich, vielleicht, Gott sei Dank, etwas naiv. No? Weil ich war früh Coming Out, hatte überall das Elternhaus, lebte in einer Großstadt. Ich habe das so unterschätzt. Und dann war ich irgendwann mal, stand ich in einem schwulen Buchladen. Da war so ein Buch mit irgendwie 60 schwule Männern, wie auch immer. Und sehr plötzlich, da ist ein Kapitel über mich. Der hatte mich ja gar nicht kontaktiert, der hat einfach mal mich geschrieben.
Ich ach, sag, krass.
Ach, guck mal. Und dann war ich alphabetisch vor Rudolf Valentino. Das fand ich natürlich sehr schick. UV, Öko Valentino, dolle Reihung. Und dann kamen so Sachen plötzlich auch in so Rückblenden, schwule Geschichte. Ich sag, ich bin Geschichte. Ich meine, ich hing in einer Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn. Da war ich aber gerade mal 50. Ich dachte auch, guck mal, das ist schon museal. Toll. Also das habe ich überhaupt nicht antizipiert. Überhaupt nicht.
Und wie war das Echo aus der schwulen Szene oder Community? Weil das ist ja manchmal auch nicht unbedingt immer solidarisch und einheitlich. Gab es da auch Shitstürmchen? Oder?
Nee, also Shitstorm nicht, aber der Druck war enorm. Ich habe das lange so weggeschoben und das Jahre später erst gemerkt. Also ich hatte dann so einen Schutzpanzer. Weil die natürlich, also ich habe auch viele Komplimente bekommen, aber alle haben jetzt auf diese Figur alles projiziert, weil es eben viel zu wenig Bilder gab von queeren Menschen im Fernsehen. Also, und da habe ich immer gesagt, nee, also ich schreibe ja die Bücher nicht, ich kann keinen Prototyp spielen. Aber alle so, ja, der muss ja mehr so, oder so bin ich nicht. Sag ich, mach dir keine Sorgen, ich bin auch nicht so. Also der Druck, was diese Figur alles repräsentieren und sein soll.
Eine Figur vor allem.
Ja, ja, eben. Ja, und ja. Ich immer so, tja, nee, kann ich nicht. Ich schreibe auf die Bücher nicht.
Ja.
Aber da war natürlich schon, da merkt man, da war eine gewisse Sehnsucht danach, dass wir einfach mehr Bilder und Abbilder haben, stärker repräsentiert werden, was ja auch dann im Laufe der Jahre passiert ist. Und da war ich eigentlich ganz froh, weil der Druck war schon enorm. Ich bekam auch Komplimente, aber ich musste lernen, damit so umzugehen, weil ich habe mein Leben nicht so ändern wollen. Ich bin auch ausgegangen und du gehst auf deine Unschuld, dann gucken mich Leute an, denkst du, flirtet er mit dir, kommt eben und sagt, kannst du ein Autogramm für Tante Margret schreiben? Ich sag, schade. Oder umgekehrt, dann weiß er gar nicht, wer du bist. Also ich war da schon unerfahren. Ich muss heute sehr lachen, wenn Leute, die ganz am Anfang sind, die noch keiner kennt, die haben einen Berater, einen Manager, einen Tai-Chi-Lehrer, irgendwie noch jemand. Und ich hatte gar nichts. Weil es damals, das Arbeitsvermittlungsmonopol lag noch bei der Bundesanstalt für Arbeit. Ach. Also es gibt ja da eine Abteilung, ZAV, für Künstler. Und das war ein Monopol, das erst später gefallen ist. Also war ich da in einer Kartei registriert. Ich hatte keine Berater, ich hatte gar nichts. Das hat mich dann Gott sei Dank auch davon abgehalten, um nicht korrumpiert zu werden. Also ich ging dann einfach aus, so. Und, aber ich habe erst im Laufe der Jahre gemerkt, dass das schon auch Spuren hinterlassen hat, weil du willst dich nicht anmerken lassen, du musst stark sein, nur das so ein bisschen überspielen. Und natürlich bist du da auch manchmal verletzt worden, also ich.
Ja, klar. Also ein bisschen wie Peter Schlönzke in die TV-Landschaft reingeschlittert.
Ja, total, also ich bin da reingeschlittert.
War das nie dein beruflich? Also
du hast doch vorher Theater gespielt.
Ja, genau.
Warst du da an
welchem? Am Theater der Keller und Comedia Colonia. Ganz am Anfang.
Ach, du bist ein Kellerkind.
Ja, ich bin Kellerkind, genau. Okay. Und eigentlich geht meine Liebe immer noch der Bühne, also der unmittelbaren Reaktion. Fernsehen, das war so abstrakt. Es gab, wie gesagt, es gab nur drei Sender. Und da dachte ich mir, ja Gott, die werden nicht gerade mich unbedingt suchen, keine Ahnung, so. Und dann war das eben sehr spannend. Also ich kam das erste Mal nach Bocklemünd auf das Produktionsgelände und sehe diese Riesenstraße und diese Kulissen. Und ich so, die hatte ich ja schon unterschrieben. Ich so, ach du liebe Zeit. Oh Gott, so. Das war für mich natürlich dann wie Hollywood. Ja, du liebe Zeit, das ist sehr heftig hier. Und ja, Gott sei Dank wurde ich nicht so beraten. Weil ich kenne natürlich auch Kollegen, zum Beispiel auch Schulkollegen, denen immer wieder gesagt wurde, natürlich sag das nicht, halt das mal bedeckt von Beratern, PR-Beratern, Managern, die dann so geformt werden. Und ich war ungeformt. Ich war einfach so, zack, take it or leave it. Das hat passiert.
Das ist ja bis heute auch noch so, ne? Also bis heute gibt es ja immer noch Deckidentitäten bei auch Leuten, wo man eigentlich denkt, naja, 40 Jahre später.
Ja, und ich glaube, haben die auch so Berater eben. Ja. Du kannst ja auch tot beraten werden. Also ich bin ja nicht beratungsresistent, aber es gab überhaupt keine Berater. Und Hans Geißendorfer, der Produzent der Lindenstraße, sagt mal, ja komm, wir machen das. Ich bin ja mit dem befreundet, der ist ja so ein Kämpfer. Die Schweine machen wir fertig und immer mal so. Der war so der Super-Ally. Und da habe ich mich dann sehr geschützt gefühlt.
Ah, der WDR stand dann quasi zu. Also es hat schon funktioniert, die waren auf eurer Seite. Also die haben sich dann nicht klein kriegen lassen.
Ja, also es war eine IT-Produktionsfirma und ich. Und beim WDR war man so ein bisschen unsicher, wie man es dann alles so machen soll. Ich weiß noch, ich habe ja dann Jahre später allerdings, als die Situation in Polen so problematisch war, als der CSD damals überfallen wurde und das Jahr darauf haben wir ein Solidaritätsbündnis gegründet in Deutschland mit dem schönen Namen Neuer Warschauer. Und da haben wir Leute zusammen getrommelt und sind nach Warschau gefahren. Und das war schon heftig, weil dann kam von da Drohungen. Also ich sah so Karikaturen in meinem Kopf in einer Nazi-Uniform mit Regenbogenarmbinde. Wo ich dachte, Gott, wie oft muss man das denn jetzt umdrehen? Also Polen setzen mich gleich. Was haben wir diesem Land alles angetan? Aber jetzt habe ich eine Regenbogenbinde. Das war schon heftig.
Ach, es gab wirklich Karikaturen quasi, verstehe ich das. Es gab Zeichenkarikaturen von Menschen in Nazi-Uniform mit Regenbogenarmbinde.
Ja, Und da war der WDR auch so ein bisschen nervös und wollte eigentlich nicht, dass ich fahre. Und dafür mache ich jetzt trotzdem. Und Hans Geißen hat einfach gesagt, komm, jetzt fahren wir jetzt dahin. Du fährst jetzt dahin, du machst das. Und das war sehr spannend, sehr bewegend. Und da wäre ich natürlich, wenn ich so einen laufenden Berater um mich herum gehabt hätte, wäre ich unsicher geworden wahrscheinlich. Und so habe ich gedacht, ich muss das jetzt machen. Wir haben dieses Bündnis gegründet. Ich fahre jetzt hin. Krass.
Und jetzt, nach all den Jahren, kannst du diese Rolle jetzt im Deutschen Museum rumzuhängen gut annehmen? Ist das eine Rolle, die du ausfüllen
kannst? Ich muss dann schon lachen. Hm. Weil es ist dann, erstmal ist es zeitlich weit weg. Und zweitens hängst du dann da nichts. Ja, irgendwie bin das ich aber auch. Vielleicht doch nicht. Ich bin ja in einer Rolle. Das ist schon, also ich finde es eher lustig. Ich finde es ja auch toll, wie gesagt. Es ist eine.
Ja gut, aber man denkt ja bei Rollen jetzt, ne, spielst du auch Theater, man denkt ja, es hätte jeder andere sein können. Aber wenn du sagst, ja, dass das Schicksal dich ohne Berater den getrieben hat, damals noch ZAV, also vielleicht konntest es dann doch nur du sein, weil du den Mut damals hattest, auch durchzuziehen.
Ja. Ja,
und bereit dazu warst, nicht jetzt zu tun, als wärst du hetero. So.
Ja. Nee, ich bin dann natürlich nach vorne gegangen, klar. Und ja, da gab es halt mehrere Brüche, weil dann sahen mich Leute plötzlich in Comedy-Formaten auf der Bühne und denken, die alte Kollerschnauze ist doch nicht Dr. Carsten Flöter. Da stehe ich natürlich da, hat da irrsinnige Sachen gemacht, hatte eine eigene Queer-Comedy-Show, einen Quatsch-Comedy-Club in Berlin und verschiedene interaktive Formate und hat so die Sau rausgelassen. Und die also na, da Stimmung, aber also, ist das jetzt dieselbe Person? Ist das der Arzt meines Vertrauens?
Mhm. Ist das der Arzt?
Also ich habe schon eine gewisse Lust immer gehabt, Bilder aufzubauen, um sie dann auch zu brechen. Lustvoll. Aber selber eben.
Aber das war doch, also jetzt, das war doch in Deutschland fast schon immer so, dass E und U sowieso nicht parallel geht, ne? Und dass, wenn so eine große Identifikation kommt, dann kommt jemand mit was anderem und so, erstmal sagt so, nee, also das ist jetzt aber nicht mehr Flöter. Was flötet der jetzt den Leuten in der Schillerstraße ein, was sie zu tun haben? Ja,
das
haben,
war auch so absurd, dass die Serie auch noch so ähnlich heißt und so ein ähnliches Logo hat.
Ja, allerdings.
Da war ja Hans Geißen davor kurz verspannt. Ich sage, ich habe damit nichts zu tun.
Achso, ich dachte, es wäre Absicht gewesen.
Nee, da war ja Sat.1.
Wow, könnte sein, ja.
Da gibt ja Markenschutz. Ne, das war so eine Mischung. Es gab ja noch Schillerallee, war, glaube ich, unter uns. Also, es war ja so ein Hybrid.
Ja.
Und ich dachte, ich habe nichts damit zu tun. Und dann hatten wir beim CSD hatten wir einen Wagen von der Lindenstraße. Und da war Schillerstraße gerade schwer gehypt und wir bekamen all die Fernsehpreise und was nicht alles. Und dann riefen die Leute im Publikum, als sie mich sahen, so eine Mischung, man hört das ja nicht, wenn die Masse ruft, ob die Lindenstraße oder Schillerstraße ruft, man, Lindenstraße. Und dann sind wir so, ich sage, no, ja, no, hallo. Das war schon.
Für alle Hörerinnen muss man sagen, der Georg hat gerade eine Winkgeste wie die Queen gemacht.
Genau, ich habe huldvoll vom Wagen gewunken.
Oh Gott, krass.
Was würdest du sagen, was liebst du am Fernsehen und was findest du verabscheuenswert?
Naja, also ich habe mich so ein bisschen vom Fernsehen entfernt, sowohl als Macher als auch als Zuschauer. Mhm. Ich bin wahrscheinlich wie die meisten, ich gucke nicht mehr so viel linear, sondern suche mir das so zusammen. Es stimmt ja auch nicht, dass das Fernsehen schlechter geworden ist. Es ist einfach sehr viel mehr geworden. Da liegt auch sehr viel mehr Schlechtes dabei, aber auch sehr viel Gutes. Du musst es ja nur suchen. Du musst halt so eine Nische da durch und zappen und gucken. Ich mag ja Fernsehen im Prinzip. Mhm. Aber sag mal so, alles hat seine Zeit. Und jetzt ist das natürlich von einer unfassbaren Schnelligkeit. Also die machen jetzt bei einer Sendung dann noch 4, 5 am Tag und das muss aber so zack, zack laufen. Und das ist nicht so meins, glaube ich. Also ich mache noch so Dinge im Hintergrund, also Sachen so mitentwickeln oder Beratung, Script-Doctoring. Mhm. Also ich bin da nicht ganz weg. Aber immer, oh Gott, diese Fernsehstudios, das ist immer, das ist ja Stunden, dann kommen wir. Dann kommt das Medienproletariat, das sind manchmal Jungs, meistens Mädchen, die haben auch nur Vornamen. Also irgendwann so, hallo, ich bin die Nicole. Und du weißt, die ist unterbezahlt, aber die hat jetzt auch was zu sagen. Und alle haben natürlich eine Meinung, was ja auch okay ist, aber mir ist das zu, es ist zu schwammig geworden, wenn du so willst. Ich hatte Glück mit den Formaten, die ich mitentwickelt habe. Ich war Producer auch von Ralf Morgenstern, Blond am Freitag. Da haben wir es entwickelt, da haben wir Anarchie gehabt. Mhm. Da saßen die ungeskripteten Mails, also Barbara Schöneberger, Herr von Senja, die Decker, rauchten, tranken, machten Rinderbahn. Da musst du dir vorstellen, stand oben ZDF drüber. Mhm. Also wenn du heute denkst, wir wurden auch mal weiter hinten geschoben, irgendwann liefen wir nachts um 12:30.
Stimmt.
Aber es hat natürlich Spaß gemacht, das war auch sehr viel Arbeit. Aber Jetzt ist es anders, es ist anders.
Und jetzt musst du viel diskutieren, oder?
Naja, du musst halt auch, es geht ja so um Formatfernsehen. Du musst so einmal entwickeln und dann läuft das so ein bisschen nach dem Schema. Mhm. Ne? Am besten 4, 5 am Tag hintereinander weg. Mhm. Was völlig okay ist. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, früher war alles besser. Okay. Nein, wenn du das sagst, bist du wirklich sehr alt. früher war alles anders. Mhm. Und wie gesagt, there is a time for everything. Und punktuell mache ich da ja auch noch Dinge.
Ich finde, wir sollten zum Schluss noch zum Film kommen, wieder zurück.
Mhm. Sehr gerne.
Kreis zu schließen. Mhm. Wirst du Kein Pardon noch mal gucken in deinem Leben?
Ja, bestimmt. Bestimmt.
Welche Rolle hättest du am liebsten in dem Film gespielt?
Oh, muss man echt überlegen. Die Mutter, also Elisabeth Volkmann. Wir sind ja auch Zwillinge bei der Geburt getrennt. Ich möchte sagen, Elisabeth und ich, wir haben auch eine lange Geschichte von...
Ihr kanntet euch, ne?
Oh ja, wir haben eine lange Geschichte von Exzessen in München, also mit Barbara Valentin, sie und ich. Und die konnte auch gut feiern. Die konnte sehr gut feiern.
Wo kanntet ihr euch? So als?
Wir haben uns kennengelernt in irgendeiner Show, wo wir zusammen waren.
Also irgendwas. Witzigkeit kennt keine Grenzen, wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, es war banaler. Irgendeine Sendung, wo wir zusammen waren. Und dann haben wir festgestellt, wir haben gemeinsame Freunde und Bekannte. Barbara Valentin, die ich über Walli Bockmeier in Köln kannte, den Regisseur. Da waren so einige gemeinsame Bekannte. Ja. Und dann sind wir direkt nach der Sendung schon mal ausgegangen.
Dann dabei ist es geblieben. Das ist ein einziges Ausblick.
Ja, also, ich meine, die war echt ein zähes Luder.
Ein zähes Luder, geil.
Also, mit der konnte man schon sehr viel Spaß haben.
Also, die Rolle jetzt am liebsten.
Ja, ich überlege gerade, weil ja, aber die ist ja, ja, ist ja pragmatisch.
Das stimmt.
Also, das habe ich jetzt mal so spontan gesagt. Ich überlege, wer es denn noch sein könnte. Nee, ich glaube, die. Hm,
finde ich gut.
Und du, Laura?
Boah, das ist ja Wahnsinn. Das ist auch Wahnsinn.
Die Magen-Kräumer-Rolle?
Vielleicht.
Okay. Ich hätte jetzt gedacht, die Oma. Also jetzt nicht wegen Alter oder so. Aber
die Oma, so süß kann keiner spielen wie sie. Das kann, glaube ich, niemand.
Und Danny?
Welche Rolle hättest du gerne gespielt? Du bist doch die kleine Bettina, oder?
Ja. Ich will Friseur werden.
Ja, das ist wahr. Du bist die kleine Bettina.
Du bist doch die kleine Bettina.
Ich singe ja nicht. Im echten Leben. Ja, ich traue mich ja nie zu singen. Ich dachte immer nur, ich will Friseur werden.
Stimmt. Vielleicht können wir Jörg das auch noch fragen. Uns ist ja aufgefallen, dass in fast jeder Szene eine Plastiktüte in diesem Film ist. Weißt du darüber mehr?
Nee.
Wir entdecken ja dadurch, dass wir das minutenweise gucken, entdecken wir Details, die noch niemand vor uns gesehen hat. Das ist ja die Bürde, die wir haben.
Wie zum Beispiel, dass er am Anfang nicht den Flipper küsst, sondern den
Jungen im Fernsehen.
Zum Beispiel.
Ich glaube nämlich, dass das nicht Zufall ist. Am Anfang küsst er doch Flipper und reißt den Fernseher runter. Und in dem Moment, wo der kleine Peter Schlönzke auf dem Fernseher küsst, sieht man nämlich den Sandy von Flipper. Den küsst er in Wirklichkeit.
Also das ist mir jetzt neu. Ja. Vor allem, ob da ein Konzept dahinter steckt.
Wir sind uns alle unschlüssig.
Ja, Martin Reine war ja da und der meinte, das war Zufall, aber wir waren hin und weg und dachten, das ist doch Absicht.
Aber selbst wenn nicht, ist es doch umso toller, dass man sich überlegen könnte, war das schon ein versteckter Hinweis von, jetzt platzieren wir hier mal
auch die
Homosexualität.
Ja.
Die Liebesgeschichte zu ihm und Ulla, das funktioniert ja auch nur sehr begrenzt.
Das ist einfach, danke Georg, danke.
Ja, weil nicht wegen seiner eigenen Sexualität, sondern weil es so underwritten ist. Also es ist so ein bisschen so undefiniert.
Ja.
Aber macht ja nichts, also um Gottes Willen.
Nein, das ist ja nicht schlimm, jeder kann ja nur so viel Sex
haben. Wir haben ja mit Martin auch schon gesprochen und so, dass Ullas Rolle ist auch nicht richtig ausgeschrieben. Die ist ja eigentlich schon eine Esoterikerin, aber das spiegelt sich in ihrem Verhalten und Kleidung nicht wieder, in der Wohnung schon. Also ein bisschen indifferent, die Figur. Ne?
Ja, das stimmt.
Einerseits macht sie indische Gebetskekse, aber andererseits sagt sie, mach mal deine Hose auf. Also ist so.
Ja, oder
wir kennen uns doch kaum.
Oder Kumpel, ne, guter Kumpel, also alles irgendwie so.
Ja. Das bleibt so ein bisschen amorph, aber... So, okay. Also du hast halt keine Love Story, dann brauchst du ja auch nicht unbedingt für eine Komödie.
Nee. Also, und auch nicht für die,
so oft überschätzt.
Aber heißt es nicht oft von der Redaktion oder so, muss noch ein Love Interest rein?
Naja, bei einer Komödie, also die funktioniert da eben nur sehr begrenzt. Das fällt eigentlich nicht weiter auf. Also man denkt wirklich, die sind gute Freundinnen.
Ja, das stimmt.
Also
Was ja auch eine Interpretationsebene ist in diesem Film. Vielleicht also, passieren ja noch mehrere Coming-Outs später.
Eben, also das ist alles ein bisschen unklar.
Georg, du bist ein Writer, kennst dich aus mit Gags machen, Gags schreiben, Gags korrigieren, Gags regieren. Habe Kerkeling hat Kung Fu Panda gerade wieder synchronisiert und hat ein Interview gegeben für Filmstarts, glaube ich, in dem er sagt, er schließt für sich innerlich immer noch nicht aus, einen zweiten Teil von Kein Pardon zu drehen.
Frage, es geht ihm nicht so ganz aus dem Kopf.
Es geht ihm nicht so ganz aus dem Kopf, schwirrt immer noch in ihm rum. Frage, findest du, es könnte es funktionieren, wenn ja, wie?
Also ich bin mit sowas immer sehr vorsichtig. Also es gibt nicht so viele Filme, sagen wir mal Kultfilme, deren Fortsetzungen an das Original heranreichen. Also ich sag mal Grease 2 oder Dirty Dancing 2.
Man müsste jetzt den Blick von Georg sehen. Ja.
Also, Titanic 2, auch richtiger Flop.
Aber nur der Sound in der Stimme, ich sag nur.
Also wer Grease 2 gesehen hat mit der noch unbekannten Michelle Pfeiffer, und Lorna Lafte, unbekannte Schwester von Liza Minnelli. Das ist schon ein heftiger Film. Das heißt, ich müsste drüber nachdenken. Ich meine, es geht mich ja nichts an.
Uns ja auch nicht, nee, aber...
Naja, vor allen Dingen, du musst es ja neue Charaktere erfinden. Wenn du es heute spielen lassen willst, würde ja Heinz Wäscher nicht mehr leben.
Ah ja, stimmt.
Ne?
Die Oma.
Ja, aber Peter Stoenzke wäre noch schlimmer als am Ende des Films wahrscheinlich.
Aber jetzt deshalb frage ich, wie? Weil wir setzen voraus, dass es 30 Jahre später fehlt. Aber würde der Film funktionieren, wenn er 2 Jahre später spielt? 10 Jahre? Oder 3 Jahre vorher? Prequel? Peter mit 17?
Ich bin skeptisch, aber nichts ist unmöglich. Wir müssen mal einfach lange brainstormen, was will man denn da erzählen. Ja. Wobei ich glaube, wenn Harpe sagt, ich schließe es nicht aus, ist das eine freundliche Antwort. Das ist nicht wirklich auf seiner Liste, nehme ich mal an. Ich war bei einer Lesung von ihm, wo er dann auch mit dem Publikum diskutiert hat. Und da ging es eben um, der Junge muss an die frische Luft. Mhm. Da fragte wirklich einer im Publikum, ein Schauspieler aus in Zürich, ob Harpe sich selber spielt.
Hä?
Dann Harpe, ich bin zu alt für die Rolle. Mhm. Also, es gibt andere Leute, die können mich besser spielen in dem Alter.
Ja.
Ich meine, er hat bei Las Piranhas, haben sie ja eine Fortsetzung gemacht. Jahre später. Also, ich finde es da, wie gesagt,
ich träume ja, meine Favorite für die Rolle, für den Film wäre Matrix 4. Wenn ihr den Film nicht gesehen habt, das spoilere jetzt, der fängt ja an wie der erste Film. Ne? Matrix 4 fängt genauso an wie Matrix 1. Und auch, du siehst die Delfin-Szene, der kleine Peter Schlönzke sitzt vorm Fernseher, sagt Flipper und dann spielt der Film aber in dieser Zeit weiter. Also der springt nicht in die Vergangenheit, sondern Teil 2 ist 20 Jahre vorher. Das fände ich grandios. Also mehr Gags habe ich noch nicht entwickelt, aber die ist einfach diese Überraschung, wenn Kein Pardon in der Zeit bleibt. Die Oma ist jung, die Mutter ist jung, der Henne, der macht gerade Abitur.
Dann ist er ein Kleinkind.
Genau. Es spielt um ihn rum, er hat gar keine. Und dann erklärt sich vielleicht aber, ganz viele spielen um ihn rum, um das Kind die Szenen, wo klar wird, klar muss der Peter mal zum Fernsehen, klar ist der Hasenfan, klar kann der gut singen, tanzen.
Ach so,
und die Mutter von der kleinen Bettina ist genauso alt wie Bettina und auch so Nervbolzen. die Mutter von Bettina will nämlich, die ist selber 7 und spielt die ganze Zeit so, dass sie große Star werden will und singen will. Die Mutter von ich.
Egal. Ja, du kannst, das ist ja ein klassischer Prequel, ne? Also die Story davor. Du kannst natürlich alles machen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob das sinnvoll wäre, sagen wir mal so.
Georg, was ich sinnvoll fände, ist, dass du einfach nochmal kommst, wir haben noch so viel zu reden, wenn du Lust hast, nochmal.
Ist doch gemütlich hier.
Und vielen herzlichen Dank für das Gespräch, weil ich muss sagen, es ist mir wirklich ein Herzensangelegenheit. Wir haben uns kennengelernt vor fast 20 Jahren, ich war ganz neu in Köln, war das erste Mal mit auf der Bühne und habe eine Open Mic Night im Gloria moderiert, mit Willi damals. Und der Georg hat die Schirmherrschaft über diese Veranstaltung übernommen.
Stimmt.
Und ich finde es einfach so schön, nachdem wir dich damals in der Garderobe vergessen haben, das Thema das nächste Mal. Das war so peinlich. Wir haben ihn rausgerufen, vergessen Bescheid zu sagen, er war da gar nicht fertig, hat nichts an. So, und dass wir jetzt 15 Jahre später hier sitzen, es macht mich stolz und ich freue mich total.
Ich freue mich auch sehr.
Also du musst jetzt nochmal kommen, weil die Geschichte möchte ich auf jeden Fall hören.
Er hat die Schirmerschaft für Veranstaltungen übernommen. Wir wollten groß ankündigen. Hier für euch, danke. Er wollte eine Rede halten, ähnlich wie damals, wo der Teleprompter-Spiegel verkehrt war. Wir haben aber irgendwie, weil ihr aufgeregt waren, wir waren beide 20, wir wussten nicht, wie das geht. Wie macht man eine Veranstaltung? Und haben halt vergessen zu sagen, wir müssten ja vielleicht jemandem, den Georg, Bescheid sagen, dass er auch rauskommen muss gleich. Wir gehen also um 8 Uhr raus, fangen an, machen eine Antwort, moderieren ihn an. Und er sitzt in der Garderobe und und sagt, ich komme hinter und sage, wo bist denn du? Er sagt, was muss ich raus? Und du hast ganz schön ein Hemd angezogen und so, Willi draußen, das Kopf gerade, war sehr lustig. Und ich dachte so, ah, so fängt das also gut an mit der Karriere. Danke, Georg, dass du da warst.
Vielen Dank. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Danke.
Weiterhin viel Spaß und gute Gäste.